So, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kennt den Bibelvers wahrscheinlich schon, Römer 13, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und ich möchte dem Bruder Mark Copeland auch die Ehre geben, weil die Gliederung der heutigen Predigt geht zurück auf eine Gliederung, die er erstellt hat. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht darüber, was wir brauchen, was ich brauche. Und ich fühle mich zumindest durch meine Vorbereitung sehr ermutigt. Und ich hoffe, euch wird es auch so gehen. Der Titel der heutigen Predigt lautet Zurück zum Wesentlichen. Was soll ich eigentlich machen, wenn ich mich in einer geistlichen Flaute befinde? Wisst ihr vielleicht, wovon ich spreche? Ich bin vielleicht hier, aber so richtig begeistert bin ich nicht. Ich singe mit, aber die Worte gehen mir nicht so froh über die Lippen. Ich höre das Gebet, aber meine Gedanken sind ganz woanders. Ich schaffe es vielleicht sogar durch die Bibelstunde, aber mein Herz ist nicht mit dabei. Ich bin leer gekommen und gehe auch wieder leer nach Hause. Hält Gott nicht mehr für seine Kinder bereit? In Römer 15, 13 heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott möchte etwas anderes für uns. Gut, ein ähnliches Problem, so in einer Flaute sich zu befinden, gibt es auch im Sport. Wenn sich ein Team in einem Tief befindet, unser Team hier in Bremen, jetzt vom Fußball her, war auch ein ganz schönes Tief die ganze letzte Saison, kann man sagen, was sollen die jetzt noch tun? Ein Team spielt vielleicht seinen Sport, aber ruft sein Potenzial nicht ab. Was sollen sie tun? Neue, bessere Leute kaufen? Das ist so die eine Möglichkeit. Und das andere ist, geh zurück zu den Sachen, die grundlegend sind. Arbeite an den Grundlagen. Und so ähnlich ist das eben auch, wenn ich mich als Christ in einem Tief befinde. In der Offenbarung ist das erste der Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und in Offenbarung 2, Vers 4 ist ja die Anklage, die wir da lesen. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Deine erste Liebe verlassen, die ersten Werke tun. Ich muss zurück zu den Grundlagen. Und ich möchte heute einige dieser Grundlagen betonen, zu denen wir uns immer wieder zurückwenden müssen. Wenn wir uns einer Talsohle in einem Tief wiederfinden oder damit wir nicht reingeraten oder nicht noch tiefer hineingeraten. Und der erste Punkt ist, belebe deinen Glauben. Belebe deinen Glauben. Und was meine ich jetzt damit? Was ist denn mit Glaube gemeint? Wir finden in Hebräer Kapitel 11, Vers 1 eine gute Beschreibung. In der Schlachterübersetzung heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Noch einmal, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht. Ich fand das mal ganz prima. In einem Kurs hat jemand erzählt, ein Missionar in Afrika hat herausgefunden, in der Landessprache gibt es das Wort Glauben gar nicht. Ja, wie übersetze ich das dann? Und dann haben die das irgendwie versucht zu erklären und dann gab es in dieser Landessprache einen Ausdruck dafür. Und interessant war, als sie das zurückübersetzt haben. Zurückübersetzt war es dann nämlich, wie wenn wir uns eine Brücke vorstellen und vielleicht so eine Wackelbrücke, dein ganzes Gewicht da draufstellen. Put your full weight down. Also dein ganzes Gewicht dieser Brücke anvertrauen. Jetzt nicht Brücke, aber alles anvertrauen. Und das finde ich immer wieder eine gute Beschreibung dafür, für Glaube. Vertrauen. Glaube ist nämlich viel mehr und viel spezifischer als, ja, ich glaube schon, dass es morgen schönes Wetter gibt. Du guckst in eine Wetter-App und komm. Nein, der biblische Glaube ist etwas anderes, diese feste Zuversicht. Und inwiefern ist das von Bedeutung? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Hebräer 11, Vers 6. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Muss glauben, dass er ist. Einfach nur glauben, ja, Gott gibt's. Nein, das ist zu wenig. So ein, ja, Vertrauen, dein ganzes Gewicht, ja, Gott ist da. Ich sehe, wunderbar sind wir alle gemacht, nicht wahr? Wunderbar, Gott ist da. Und der Glaube ist eben auch notwendig. Wenn wir an Jesus denken, der Glaube ist notwendig für Vergebung und ewiges Leben. Jesus sagt in Johannes 8, 24, daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also woran wir glauben, Jesus, ihn zu erkennen, ist notwendig, ganz elementar. Und am Ende vom Johannesevangelium in Kapitel 20, die Verse 30 bis 31, auch viele andere Zeichen, hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben. Warum? Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dieser Glaube, dieses feste Vertrauen, alles auf ihn werfen. Und was ist denn ohne Glauben? Wie erging es denn Petrus, als er im Boot war mit den anderen Jüngern und der Sturm, und dann sehen sie Jesus und denken sich, oh, sag zu mir, ich soll zu dir kommen, und dann tritt er raus und dann schwankt sein Vertrauen und er sinkt. Ohne festen Glauben, da bleibt nur Zweifel und Angst. Zünde an dein Feuer ist ein schönes Lied, das wir auch immer mal wieder singen. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Und das spiegelt das doch auch ein bisschen wider, dieses, ja, ich würde so gern mehr brennen, aber es ist, ja, aber zünde an dein, wie, ja, dein Glauben wiederbeleben. Das Wort Gottes ist so angelegt, dass es Glauben hervorbringt. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und das, was wir eben schon hatten in Johannes 20, all das ist geschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr alles auf ihn werft und mit ihm geht. Das ist das Wort Gottes. Das kann unseren Glauben und wird unseren Glauben wiederbeleben, wenn wir darin lesen, wenn wir wieder neu lesen, wie wir auch in Johannes 9, was Jesus getan hat, wie er ist, wie er mit den Menschen umgegangen ist. wie er sie geliebt hat. Also wenn ich mich in einer geistlichen Flaute wiederfinde und ich bin überrascht, wie sehr ich das immer wieder brauche, diese Erinnerung. Es überrascht mich, es ist peinlich, es beschämt mich, aber es ist so, Rüdiger, nimm deine Bibel zur Hand und lies darin. Und wenn ich das tue und diese feste Zuversicht wieder stärker wird in mir, dann wird mir das auch helfen, meine Hoffnung zu stärken. Punkt Nummer zwei. Punkt eins war, den Glauben zu beleben. Punkt zwei, die Hoffnung zu stärken. Und auch hier, was ist denn Hoffnung? Hoffentlich ist morgen schönes Wetter. Das, die biblische Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung. Eine zuversichtliche Erwartung oder auch Sehnsucht gepaart mit Erwartung. Ist das denn so wichtig? Die Bedeutung der Hoffnung? Hohoho. Im Volksmund heißt es ja auch nicht zuletzt, also als, ihr kennt das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da spiegelt sich nämlich wieder, wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann kannst du die Segel streichen. Aber solange noch ein Fünkchen Hoffnung da ist, ja, ich brauche Hoffnung, um durchzuhalten, um auszuharren. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 2 heißt es, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Deswegen ist es auch so wertvoll zu schauen, an wen sind die Briefe geschrieben? Wie war denn die Situation dort? Wieso hatten die diese Hoffnung so nötig? Worauf haben sie gehofft? Hier auf den Herrn Jesus Christus. Ich brauche Hoffnung als Motivation, um heilig und um rein zu leben. 1. Johannes 3, Verse 2 und 3. Erstmal diese Zuversicht, diese Bestätigung, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und in 1. Petrus 3, 15 sind wir aufgefordert, bereit zu sein, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von uns fordert, über die Hoffnung, die in uns ist. Hast du eine Hoffnung? Hast du eine Hoffnung, eine feste Zuversicht auf das, was kommen wird? Dass wenn du heute stirbst und wenn du vor Gott stehst oder vor dem Richterstuhl, dass dein Herr da steht, mein Blut ist geflossen für ihn, hat ihn reingewaschen. Das ist eine Hoffnung, die durch alles hindurchträgt. Und ohne Hoffnung verliere ich nicht nur meine eigene Seele, sondern habe eigentlich auch nichts weiterzugeben. Aber wie kann ich das denn stärken? Wie kann ich meine Hoffnung auch wieder anfachen? Und auch da gilt Römer 15, Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wenn wir lesen, wie Gott gehandelt hat in der Geschichte zu den Menschen, dann sehen wir, Gott ist treu, Gott ist zuverlässig, sein Charakter ist makellos, seine Integrität ist 100%, er hält seine Versprechen immer ein. Das ist ein Gott, den wir anbeten können. Das ist ein Gott, der es verdient, dass wir vor ihm niederfallen und ihm alles geben. Und in der Schrift lesen wir, Maleachi 3, Vers 6, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Gott ist unveränderlich. Aber die ihm nachfolgten und scheinbar nachfolgten, die haben sich immer wieder geändert. In Hebräer 1, Vers 12, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Und Jesus Christus, Hebräer 13, Vers 8, ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und Petrus ermutigt, auf die Gnade zu hoffen. 1. Petrus 1, 13, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und wo lesen wir denn von dieser Gnade? Von der Offenbarung, die mit Christus verbunden ist. In seinem Wort. Das, was wir heute auch schon wunderbar reichhaltig zu uns nehmen konnten. Und was wird denn einem Sportler gesagt, wenn er entmutigt ist? Wenn keine Hoffnung, wenn die bröckelt? Was wird ihm gesagt? Du weißt doch, wofür du trainierst. Olympia. Stell dir vor, du stehst auf dem Treppchen. Dafür trainierst du. Und wenn deine Hoffnung ist, ja, wenn ich sterbe, ich weiß ja, wo ich hingehe. Ich weiß ja, was er für mich bereithält. Ich weiß, was dann aufhört, weh zu tun. Nichts stärkt unsere Hoffnung mehr als die Aussicht, wir sind Gottes Kinder, wir dürfen bei ihm sein. Er wird alles wegnehmen, was uns beschwerlich fällt, jetzt uns Beschwerden macht. Alle Tränen abwischen. Und das motiviert uns doch, oder? Nach Gottes Gerechtigkeit zu trachten, nach seinem Reich. Und mal ehrlich, Matthäus 16, 26, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Was hat denn die Welt jetzt hier zu bieten? Was wir anhäufen können? Was hat das letzte Hemd? Keine Taschen. Wenn wir sterben, nackt bin ich in diese Welt gekommen, nackt kehre ich zurück. Ja, zurück zum Wesentlichen zu kommen, wird dann auch die Bemühungen stärken, Punkt Nummer 3, meine Liebe neu anzufachen, zu aktivieren. Und Liebe, wir kennen das hoffentlich, Paulus in 1. Korinther 13, das ist eben die Liebe aus Entscheidung und nicht die romantische Liebe. Was ist denn die Liebe? Die Liebe ist geduldig. Und da hört es doch bei schon oft auf, oder? Mit meiner Geduld, so im Alltag, mit anderen, mit mir. Ist es nicht so? Bist du immer geduldig mit anderen? Geduldig, wenn andere nicht deiner Meinung sind. Andere etwas anders machen als du. Etwas, was du verabscheust. Und bin ich dann langmütig? Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Wie geht euch das, wenn ihr das hört? Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Wenn ich durch den Alltag gehe und Dinge sehe, die mir nicht gefallen, ich habe sehr schnell Gedanken, die nicht liebevoll sind. Und ich schreibe eher auf eine Liste, ach, das ist, rechnet Böses nicht zu. Nein, die Liebe, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ja, das muss ich immer wieder aktivieren. Und die Bedeutung ist, Das können wir gar nicht überbetonen, welche Bedeutung die Liebe hat. Das lesen wir in den Versen davor. Wenn wir keine Liebe haben und wir würden alles hingeben, das nützt uns nichts ohne Liebe. Und die Liebe weiterzugeben, die stärkt eben auch die Zuversicht meiner eigenen Rettung. Wir wissen, 1. Johannes 3, Vers 14, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Oder die Zuversicht auch, dass Gott meine Gebete hört. 1. Johannes 3, 21 bis 23. Lest am besten auch den gesamten 1. Johannesbrief zu Hause. Wunderbar. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Wunderbar. Die Zuversicht, in Gott zu bleiben. 1. Johannes 4. Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und die Liebe eben in Aktion zu bringen. Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich: Ihr seid von Gott gelehrt worden. Was die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und wenn ich das lese, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie die Jünger mit anderen umgegangen sind, dann spricht mich das auch an und sagt mir: Rüdiger, so sollst du auch handeln. Und Jesus lehrt doch mich, was es heißt, tatkräftige Liebe zu zeigen. In 1. Johannes 3, 16: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und Gott lehrt mich durch das Beispiel, dass er Jesus hingegeben hat, als eine Sühnung für meine Sünden. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Die Liebe ist geoffenbart worden. Wir müssen es nur uns immer wieder neu in Erinnerung rufen, wie wir es auch machen, wenn wir das Mahl miteinander feiern, wenn wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist. Die Liebe Gottes ist offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und wenn ich mich eben mit Gottes Wort auseinandersetze, wenn ich untersuche, was mir die Bibel offenbart über Gottes Liebe, dann wird mein Liebestank aufgefüllt. Und dann kann ich wieder geben. In einem Film, den manche kennen, in Fireproof, da nimmt dann der Vater seinen Sohn zur Seite und sagt ihm dann: Du kannst nicht geben, was du selber nicht hast. Und wenn du die Liebe Gottes nicht hast, wenn dich das nicht füllt, ja, was kannst du denn dann geben? Und deswegen muss ich mich erst füllen mit der Liebe Gottes. Und dass ich mich auf ihn verlassen kann und daran denken, was hat er denn schon in meinem Leben für mich getan? Und es erstaunt mich da auch immer wieder, wie schnell ich vergesse, wie gnädig er war. Immer und immer wieder. Auf unserem Weg zurück zu den Grundlagen möchte ich uns auch ermutigen, unsere Freude zu stärken. Und das griechische Wort ist verwandt mit dem Wort für Gnade. Und Gnade ist etwas, was du bekommst, obwohl du es nicht verdienst. Und Freude ist eigentlich die Antwort darauf. Ich denke, die Freude, die mir auch Kraft gibt und andauert, ist die Antwort auf die Gnade, die ich von Gott erhalten habe. Und ist die Freude jetzt so besonders wichtig? Ja, Freude ist ein grundlegendes Element in der Herrschaft Gottes. In Römer 14, 17 heißt es, denn das Reich Gottes, denn die Herrschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Freude hilft, Lasten zu tragen, Versuchungen zu erdulden, Ungerechtigkeiten zu ertragen. Das fällt mir schon schwer. Ungerechtigkeiten zu ertragen? Geht es euch nicht auch so? Ich meine, wir als Christen, irgendwie Gerechtigkeit liegt uns so am Herzen. Und wenn dann jemand ungerecht ist, dann denke ich eigentlich, Moment, ungerecht. Und so als Ungerechtigkeiten ertragen, wie ist das denn irgendwie zu verstehen? Naja, wenn wir dann die Briefe lesen und sehen, was die Christen erduldet haben, wozu sie bereit waren und dann trotzdem mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude zu jubeln, 1. Petrus 1, wie ist das zu erklären? Und mit Freuden aufgenommen in Hebräer 10, was sie alles erduldet haben, also das nachzulesen, wie Gott uns da ermutigt, wie Gott mir das vor Augen stellt, das ist wunderbar. Also diese Freude zu stärken und das tut Jesus und seine Apostel. Und Jesus sagt in Johannes 15, 11, dies habe ich euch zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Und der Apostel Johannes im 1. Johannes 1, 4, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Da ist so viel Ermutigung drin im 1. Johannesbrief allein. Und wir sehen einfach immer wieder die Bedeutung des täglichen Lesens von Gottes Wort. Und so wie eben Gottes Wort mein Glauben beleben, meine Hoffnung stärken und meine Liebe anfachen kann, so kann die Bibel eben auch meine Freude vergrößern. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und ist es nicht so, wenn wir merken in unserem Leben, dass Gott da ist, dass Gott wirkt, dass ich staune und denke, das ist ja großartig, wie Gott sich kümmert und manchmal in so kleinen Dingen und dann auch in größeren Dingen, was für ein Grund der Freude. Gebetserhörung stärken immens. Also neben der Gewohnheit des täglichen Bibellebens ist natürlich die Gewohnheit des Betens ein Schlüssel, um zurück zu den Grundlagen zu kommen. Ich habe ja schon öfters erzählt von der jungen Frau, so alt wie Rebecca Brooklyn, die immer noch, also vor etwas über 2 Monaten, einen schlimmen Unfall hatte, die immer noch in der Reha ist. Und darum kämpft, mehr Kontrolle über ihren Körper wieder zu gewinnen. Was diese Familie jetzt gerade durchmacht und beschreibt, ich finde das für mich persönlich so wertvoll, davon zu profitieren. Gestern habe ich darüber auch in dem Blog gelesen und die Mutter hat dann beschrieben, wie sie wieder neu begriffen hat. Sie versucht in ihrem Leben ja alles zu ordnen und wie es vielleicht vielen von uns geht. Wir versuchen ein Stück weit alles zu organisieren und unter Kontrolle zu haben. In einem positiven Sinne. Alles im Griff zu haben, passt vielleicht etwas besser. Aber sie hat wieder begriffen, das kann ich gar nicht. Ich habe keine Kontrolle. Und das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Das ist das Schöne. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Was ist denn meine Aufgabe? Sei treu da, wo Gott dich hinstellt. Sei treu da, wo Gott dich hinstellt. Und wichtig ist bei Freude, finde ich auch, es geht nicht darum, dass, dass Christen rumlaufen wie ein Honigkuchenpferd. So. Und alle dann nach dem Grund unserer Freude fragen. Die fragen sich ihr, nein, aber mit dieser Familie zu erleben, die haben ihre Tiefen. Die haben ihre Tiefen, wenn die Mutter ihre Tochter hält und sie miteinander weinen und sie sich fragen, warum? Warum? Und sie vielleicht fragen, wozu? Und sie bitten auch, sie beten um Heilung. Und sie wissen, dass Gott sie wieder ganz herstellen kann. Aber ob das Gottes Wille ist, das wissen sie nicht. Die Frage ist, bin ich bereit, mich Gottes Willen unterzuordnen? Das ist die Frage. Und Christsein ist eben nicht 100% Freude und Jubel in diesem Sinne. Das sind dann ganz falsche Erwartungen. Aber diese Freude, die wir haben, dass Gott uns hindurchträgt und da diese Rückmeldung zu bekommen, wenn wir mit Frank sprechen und mit Silke und ihren Weg und vielen Dank für eure Rückmeldung immer und immer wieder, dass Gott trägt. Und das ist dann eine Freude, die großartig ist. Und das ist eine andere Freude, als einfach nur, ja, was weiß ich, ich habe heute Post bekommen und ich freue mich so. Ja, das ist auch schön. Aber die biblische Freude ist etwas anderes. Ja, kommen wir zum letzten grundlegenden Punkt für heute. Als Christ habe ich Frieden und das kann ich genießen und daran kann ich mich auch erfreuen. Und Frieden nicht nur mit anderen Menschen, mit mir selber. Und das ist oftmals eine Herausforderung, nicht wahr? Aber das Wichtigste, Frieden mit Gott. Und wenn ich keinen Frieden habe, dann kann das eine Ursache sein für mein Trübsinn oder eben auch die geistliche Flaute in meinem Leben. Und wie wir eben schon in Römer 14, 17 gelesen haben, ist eben auch Frieden ein grundlegendes Element der Herrschaft Gottes. Nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Und Frieden mit Geschwistern zu halten oder zu suchen, ist auch verbunden mit einer wunderbaren Verheißung. Paulus schreibt im 2. Korinther 13, 11, im Übrigen, Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und unsere Aufgabe, was ist meine Aufgabe? Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und meinen Frieden genieße ich, indem ich wieder neu lese. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder in Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Aber wann? Wenn wir davor in dem Vers lesen, wenn wir um nichts besorgt sind, sondern in allem durch Gebet und Flehen unsere Anliegen vor Gott bringen. Und da schließt sich auch der Kreis wieder mit dem Beten, wie wichtig das ist. Und wenn ich Schwierigkeiten mit anderen habe, das Gott auch zu geben und zu sagen, ich habe da ein Problem und bitte hilf mir, meine schlechten Gefühle wegzunehmen und ich will das nicht, sondern ich will mich freuen und ich will Frieden halten und anderen weitergeben und andere lieben. Und ich kann es nicht alleine, aber der eine, der uns helfen kann, ist unser Gott und er ist treu. Und diesen Frieden, der über allen Verstand geht, Möchtest du ihn auch? So einfache Worte, Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude und Frieden, aber doch so grundlegend für ein Leben im Überfluss. Und Jesus ist doch gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und warum ist dann manchmal in meinem Leben so wenig davon zu sehen, von Glauben, Hoffnung, Liebe, Freude und Frieden? Weil ich eben oft diese zwei grundlegenden Instrumente nicht gebrauche und nicht übe, Gottes Wort zu lesen und mit Gott zu reden. Geschwister, wenn wir uns in einem geistlichen Tal wiederfinden, so lasst uns diese beiden Instrumente, wie wir mit Gott und wie Gott mit uns redet, der Schlüssel sein, um unseren Glauben zu beleben, unsere Hoffnung zu stärken, unsere Liebe anzureizen, unsere Freude zu erhöhen, unseren Frieden zu genießen. Und die grundlegenden Elemente eines Lebens im Überfluss, das eben nur in Christus gefunden werden kann, das ist kein Geheimnis. Jakobus 1,21, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und haltet fest am Gebet, Kolosser 4, Vers 2, und wacht darin mit Danksagung. Es ist tatsächlich so einfach. Amen.